Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Wir sprechen oft über Märkte, Kurse und Schlagzeilen, aber selten über den Maschinenraum, der dahinter liegt. Wie entstehen Investmententscheidungen? Wie wichtig ist die operative Umsetzung dessen? Und welche Rolle spielt auch Trading für den Erfolg eines Fonds? Mein heutiger Gast verantwortet Fondsmanagement, Handel und einige andere Dinge in einer der etabliertesten Fondsgesellschaften im deutschsprachigen Raum und kennt die Märkte aus der täglichen Praxis. Wir wollen darüber sprechen, wie Investmententscheidungen wirklich entstehen und wie sich ein unabhängiger Asset Manager im Wettbewerb behaupten kann. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Ulrich Kafarnik. Herzlich willkommen, lieber Ulrich Kafarnik. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, freue mich, dass ich da sein darf und grüße auch.
Lassen Sie uns starten, vielleicht so ein bisschen mit Ihrem Werdegang, weil ich glaube, es ist für die Leute immer ganz interessant, mal zu hören, wie kommt man in dieses Mikrofon, was muss man gemacht haben, um an dieses Mikrofon zu kommen? Wie war Ihr Weg?
Ja, nach der Schulausbildung habe ich noch eine Banklehre gemacht. Lang ist es her. Und dann habe ich studieren begonnen. Und dann bin ich mit dem Studium auch fertig geworden. Ich würde mal sagen, durchaus im normalen Zeitraum. Und habe danach, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, direkt zum Berufseinstieg die Promotion vorgenommen. Das heißt, dabei gleichzeitig sozusagen am Abend und am Wochenende die Doktorarbeit geschrieben. Dann war die auch noch 3 Jahren fertig. Und zwischenzeitlich bei dem Berufseinstieg war ich bei Banken tätig. Und dort hat sich schon herauskristallisiert, das klingt vielleicht ein bisschen platt, aber am Ende des Tages war es so, die Pessimisten waren eher auf der Kreditseite und die Optimisten waren eher auf der Wertpapierseite.
Das kann ich verstehen.
Ja, und da habe ich mich definitiv für die optimistische Seite entschieden. Und dann war ich nochmal beim institutionellen Anleger, also auch kein Geheimnis, bei der VW-Stiftung in Hannover, ganz großer institutioneller Anleger. Und dann bin ich dort sozusagen in die Investmentszene gekommen, war bei verschiedenen Instituten tätig, unter anderem in Frankfurt und dann auch in Nürnberg bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft. Bin dann wieder nach Frankfurt zurück im anderen Zusammenhang, also auch als KVG-Gesellschaft und bin dann jetzt eigentlich schon 20 Jahre, man glaubt es kaum, in Pullach bei DOD. Ja, so ist es quasi in Kurzform entstanden und hab ein tolles Berufsleben, habe viel Glück in meinem Leben gehabt, kann viele Entscheidungen selbst treffen, stehe jeden Tag mit Begeisterung auf und gehe mit Begeisterung ins Bett und so. Geht halt eben Leben. John Lennon hat ja mal gesagt, was ist Leben? Das ist das, was passiert, während man was plant. Also bei mir ist es dann ganz gut symbiotisch ineinander verlaufen.
Tolle Geschichte und vor allen Dingen besonders bemerkenswert, mit welcher Freude Sie das berichten. Das bringt schon gute Laune in diesen Saal, den wir, und die Laune brauchen wir natürlich, die gute vor allen Dingen, weil im Moment ist ja nicht so viel besonders lustig, zumindest von der Wahrnehmung her und wie wir uns auch und wie sich es anfühlt für uns.
Ja.
Sie haben gesagt Banklehre. Ja. Verraten Sie uns, bei welcher Bank war das und gibt es diese Bank noch?
Nein, diese Bank ist eine Regionalbank in Bayern gewesen, in Nordbayern. Diese Bank gibt es schon seit ganz langer Zeit nicht mehr.
Dürfen Sie trotzdem den Namen sagen?
Ja, es war die Schmidt Bank.
Die Schmidt Bank?
Ja.
Der stimmt, die gibt es schon sehr lange nicht mehr. Und für die Zuhörer auch, es klingt so ein bisschen so, dass Sie nicht aus Österreich sind und auch nicht aus Hessen, so wie ich, sondern Sie kommen aus Bayern wahrscheinlich.
Genau, ich komme aus Bayern, aber wichtig jetzt sozusagen für die interne Abgrenzung, ich komme aus Nordbayern, nicht aus Südbayern, genauer aus Franken. Also wir sind ja dann mit 3 Bundesländern vertreten, Unterfranken, Mittelfranken, Oberfranken und ich gehöre sozusagen in die letztere Region.
Und Sie sind dann noch ein Klubberer oder?
Ja. Ich bin ein Klubberer. Das ist jetzt wirklich ein heikles Thema, was Sie hier ansprechen.
Absolut, das ist der Sinn der Sache.
Das ist eine absolute Leidenszeit, die man da hinter sich hat. Allerdings nach 20 Jahren München hat man da ein gewisses Pardon auf der anderen Seite mit dem FC Bayern und das geht dann schon eher in die richtige Richtung. Aber es ist wirklich, wie Sie richtig sagen, einmal Klubberer, immer Klubberer. Aber es ist wirklich eine Leidenszeit in den letzten Jahren. Das kann ich nicht anders ausdrücken.
What comes around goes around. Also wird auch wieder besser. Aber Sie sind nicht ganz alleine als Klubberer. Ich weiß, dass der Markus Söder im 1. FC Nürnberg-Fan ist. Ja. Und es doch viele, viele andere Sympathisanten des 1. FC Nürnberg gibt. Und ich drücke die Daumen für alles, was da kommt.
Vielen Dank.
Nur fürs Protokoll, ich bin Eintracht Frankfurt-Fan und bleibe das.
Es ist überhaupt kein Problem. Es war in dieser Zeit, wo es da reinging, war jeder in Deutschland ein Frankfurt-Fan. Und das ist eine Legende und die ist für die Ewigkeit. Dieser Titel ist für die Ewigkeit.
Das herzlichen Dank dafür.
Definitiv.
Ich bin in Frankfurt geboren, deswegen ist mir das quasi in die Wiege gelegt. Und ich war auch schon zu Zweitliga-Zeiten mit dabei. Also,
und wie gesagt, Barcelona, Eintracht in Barcelona, unvergessen für die Historie.
Letztes Wort dazu, ich war auch dabei.
Da haben wir gleich Kausalitäten hier.
Sehr gut. Lassen Sie uns an Ihren Schreibtisch im Büro gehen. Was machen Sie den ganzen Tag? Wie beschäftigen Sie sich? Wie fängt das morgens an, außer dass man den PC hochfährt? Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen?
Man beschäftigt sich eigentlich von früh bis abend mit den Märkten. Früher, vor 10 Jahren, war das eher mehr, ich sag mal, ein Rückblick in die USA, was am Tag vorher war. Und jetzt geht es eigentlich unmittelbar mit Asien los. Also dann war Japan lange Zeit so im Vordergrund, aber in den letzten Jahren ist es ganz Asien. Also es ist Korea, es ist Hang Seng, wie gesagt, Japan, es sind die ganzen, auch die kleineren Märkte, Taiwan. Der ganze Newsflow wird gecheckt, die S-Klassen, wie sie sich verhalten haben, über Nacht kommt rein. Und dann sind sie eigentlich permanent sozusagen am Nachrichtenticker und schauen, was kommt rein. Und für mich ist immer ganz wichtig zu sehen, wie kommen die Nachrichten und was machen die Kurse auf der anderen Seite. Es ist völlig unterschiedlich, wenn man da eine Erwartung hat. Manchmal kommt was rein und man sagt, das müsste die Kurse doch unheimlich jetzt nach rechts oder links bewegen. Es passiert gar nichts. Und manchmal kommt was rein, wo man sagt, wie bitte? Aufgrund von diesem Newsflow passiert hier was weiß ich, 1% rauf oder runter oder die Zinsen steigen oder so. Also das beschäftigt mich dann schon den ganzen Tag. Übrigens auch, wenn ich unterwegs bin. Also es gibt eigentlich keinen Tag, wo man nicht die Zeit, wenn man einen Vortrag hat oder was, dann macht man den Vortrag. Ist völlig. Aber eigentlich bis kurz vor dem Vortrag ist man mit diesen Daten verbunden. Wenn der Vortrag vorbei ist, geht man wieder rein. Wenn man unterwegs ist, ist ja heute kein großes Problem mehr. Gut, beim Fliegen geht es nicht. Aber wenn Sie im Zug sind, Sie können das parallel bewegen. Sie können eigentlich sehr, sehr nah an den Märkten sein, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und so ist das, wie ich dieses Geschäft betreibe. War übrigens zu ganz früher Zeit, wie ich reingekommen bin, hat einer gesagt, ich habe gefragt, was ist denn so ganz wichtig in diesem Job? Also, und da kam die Antwort, wer sich früh ans Reuters schleppt, also an diesen Informationsterminal, der sollte den Job besser nicht machen. Und den habe ich sozusagen absolut verinnerlicht und bis zum heutigen Tag ist das sozusagen mit mir in der Verbundenheit geblieben.
Das bedeutet, Sie sind der festen Überzeugung, dass Information dazu führt, dass man gute Entscheidungen trifft.
Ich glaube es auf jeden Fall. Es ist auch ein gutes Gefühl dabei zu haben. Manchmal ist es so, die Kurse verändern sich, obwohl viel Newsflow reinkommt, in einem Monat überhaupt nicht. Aber zu verstehen, warum eben was passiert ist oder warum eben nicht passiert ist, ist den Ansatz, den ich sozusagen gewählt habe, ist für mich wichtig. Andere sozusagen haben eine bestimmte Allokation und lassen die durchlaufen. Das wäre mir zu unsicher, hätte ich kein gutes Gefühl. Deswegen brauche ich in meiner Systematik diesen Newsflow, um quasi diese Positionierung und gegebenenfalls auch Anpassungen, Entscheidungen vorzunehmen. Das ist für mich ein wichtiger Kontext.
Und wie häufig passiert es, dass Sie haben das eben so nett geschildert, dass Sie sagen, okay, da ist eine Information, die müsste eigentlich zu dem führen, ja, aber sie führt nicht dazu.
Ja.
Und ich glaube, jeder, der sich in dieser Branche und diesem Kapitalmarkt bewegt, kennt dieses Gefühl. Das ist Wahnsinn, warum ist denn da jetzt nichts passiert?
Ja.
Wie oft würde das Ihrer Einschätzung nach dazu führen, dass es doch besser gewesen wäre, nichts zu tun oder vielleicht diese Information gar nicht zu haben? Was will ich damit sagen? Es gibt natürlich diese alte Diskussion zwischen aktiv und passiv.
Ja.
Auf die steigen wir gerade nochmal ein. Das ist so ein bisschen die hinführende Frage. Also Sie machen das ja schon ein paar Jahre und auch ein paar Jahre äußerst erfolgreich. Wie oft hatten Sie das Gefühl, meine Güte, wenn ich die Information nicht gehabt hätte, wäre es genauso gewesen? Oder Sie wissen, was ich meine.
Absolut. Also ich sage mal, in früheren Jahren, wo ich die jetzt gar nicht so genau bestimmen kann, ist man eher geneigt gewesen, sofort Anpassungen vorzunehmen. Im Lauf der letzten Jahre, und da würde ich durchaus sagen, der letzten 5 Jahre, ist man dann eher zu dem Schluss gekommen, einfach mal das Ding durchlaufen zu lassen oder zumindest nicht sofort zu reagieren, sondern ein bisschen abzuwarten. Und das hat sich in den letzten Jahren dann auch ausgezahlt. Ich meine, gerade in den letzten 2-3 Jahren hat man gesagt, okay, die Märkte haben sich ganz anders entwickelt, gerade indem sie sich immer wieder gefangen haben und nach oben gegangen sind, ist das Muster erstmal für die aktuelle Zeit oder für die letzten 3 Jahre. Und es war tendenziell auch so. Also war wirklich vernünftig, erstmal zuzuschauen, nicht sofort was anzupassen, weil wenn sie was gemacht haben, meinetwegen, sie gehen in der Aktienquote runter, dann müssen sie auch irgendwann die Aktienquote wieder erhöhen. Und die letzten 3 Jahre haben da eher gezeigt, ja, jetzt gibt es da so ein neues Wort oder das Wort gibt es immer, aber in unserer Fachsprache einfach mehr Resilienz zu zeigen, einfach mehr zu gucken, passiert wirklich so viel, was Negatives. Krasses Beispiel war im letzten Jahr im Liberation Day, wo es eigentlich 3, 4, 5 Tage runterging und dann am 7. April eigentlich das Tief schon war und dann die Märkte so nach oben gezogen haben, dass Ende April im S&P das Kursniveau fast das Ausgangsniveau von Ende März hatte. Das ist so ein richtiger Fall, wo man froh war, dass man da nichts gemacht hat, weil in solchen schnellen, volatilen Bewegungen wieder in die Gegenposition zu kommen, ist sehr, sehr schwierig. Also wenn man das über meine 40 Jahre, in denen ich in dem Job bin, sagen kann, früher eher mal reagiert und mit dem Ergebnis, was Sie gerade richtig sagen, besser man hätte nichts gemacht. Das ist sozusagen in den letzten Jahren hat sich das bewahrheitet, da eher ein Stück weit neudeutsch cooler zu bleiben.
Cooler zu bleiben ist ein schönes Stichwort in die oder eine gute Überleitung in die Veränderung unserer Branche in den letzten Jahren. Wenn wir wissen, dass sehr viele Trends aus den USA auch zu uns kommen, dann betrifft es unsere Branche vor allen Dingen diese Passivierung von Investments.
Ja.
War vor 10 Jahren, glaube ich, habe ich eine Statistik gesehen, dass von $10, die in den USA investiert wurden, $9 in passive Investitionen ging. Passive Investition bedeutet, ich bilde einen Index nach, welcher das auch immer ist, und investiere so in diesen Index. Konsequenz ist, ich habe immer eine Underperformance, weil selbst kleine Kosten trotzdem natürlich zutage treten, die mich dann aber als Investor unter den Index, den ich abbilden will, etwas drücken.
Ja.
Führt aber auch dazu, dass ich überhaupt gar keine aktive Investmententscheidung mehr treffe. Das bedeutet, Research wird obsolet, Ineffizienzen in Märkten werden mehr oder weniger obsolet, weil ich sie gar nicht mehr suche. Diese Tendenz ist jetzt nach Deutschland gekommen. Und wenn wir uns anschauen, wie viel von den neuen Dollars, die in Deutschland investiert werden, sind wir jetzt bei 60%, die in ETFs oder in passive Investments gehen. Sie sind ein aktives Haus. Erzählen Sie unseren Hörern doch mal, warum aktives Asset Management eine Zukunft hat.
Ja, also erstmal ist es interessant, um das Thema in den USA nochmal aufzugreifen. Mittlerweile ist das Volumen in passiven Instrumenten, also in ETFs, um einiges schon höher als das Aktive. So weit sind wir jetzt in Europa und in Deutschland noch nicht. Aber natürlich kommt diese Welle rüber. Vielleicht eine Bemerkung noch. Man versucht es ja momentan zu verknüpfen. Also ETFs ist gleich passiv. Diese Geschichte ist ja auch nicht mehr wahr, sondern dieses Thema aktive ETFs. Also wenn man jetzt mal guckt, was eine Veränderung war aus dem ETF, dann ist es ja also sozusagen dieses Aktive mittlerweile stärker ist, was aber schlussendlich aktives Management bedeutet. Der ETF ist ja sozusagen nur eine Verpackungsform, die dahinter ist. Also schlägt das Aktive in Anführungszeichen zurück, gegeben an dieser passiven Struktur im ETF-Markt. Entscheidend ist, glaube ich, und da sind viele Anleger groß geworden, gerade wieder bezogen auf die letzten 5, 6 Jahre, dass alle Rückschläge, die da gewesen sind, machen wir mal Corona, extrem eine negative Entwicklung, obwohl wir uns dann weitestgehend im Jahresverlauf erholt haben. 2022, wo es runterging wegen Ukraine-Russland-Konflikt. 2024, wo es mal kurz runterging, immer wieder schnell diese Erholungsphasen gekommen sind. Und deswegen gab es eigentlich nie richtig großen Druck für die Passivanleger, ihre Strategie zu überdenken und zu sagen, irgendwie bin ich falsch, ich muss was anderes machen. Und dadurch, dass diese schnellen Erholungen immer waren, hat es eigentlich immer neue Investoren angezogen, die gesagt haben, oh, das ist eine super Geschichte. Das Thema, was ich momentan sehe, Sie fragen ja aktuell aktiv-passiv, dass das sozusagen Common Sense geworden ist. Also alle glauben, dass es ewig so weitergeht. Und das wäre sozusagen mein erster oder mein größter Anknüpfungspunkt. Das glaube ich nicht. Wir können durchaus mal wieder krisenhafte Situationen sehen, die sich heute ja keiner vorstellen kann. Die will ich auch nicht herbeireden und ist auch keine Prognose. Aber wenn Sie zum Beispiel in MSCI investiert hätten im März 2000, dann hätten Sie ein ganzes Jahrzehnt keine positive Entwicklung gehabt auf der Aktienseite. Das sagen wir heute, den Leuten heute, das ist völlig unglaublich. Ich habe gelernt, dass nichts unmöglich ist und alles kann passieren und häufig das eintritt, mit dem was die Leute am wenigsten rechnen und mit denen rechnet momentan keiner. Und dann sind Sie natürlich als Haus, was quasi in Mischfonds Allokationen vornehmen kann, meinetwegen Aktienquote tendenziell runter, Bondquote relativ hoch, Fremdwährung aktiv gestalten oder in dem Aktienmandat die Sektoren ganz ganz anders aufstelle, als das in der Vergangenheit der Fall war. Die sind ja stark technologiegetrieben. Die sind USA-getrieben, damit sind sie stark technologiegetrieben. Also einfach dieser IT-Bereich in den USA, wenn sie die großen Aktien zusammennehmen, dann sind das ein Drittel von den ganzen Aktien. Ein Viertel ist übrigens nur IT, also Informationstechnologie. Wenn sie Kommunikation noch dazu nehmen, sind sie schon fast bei 40%. Und diese Einseitigkeit, die scheint sich momentan ein bisschen zu verändern. Wir haben auch im letzten Jahr schon eine Unterperformance gesehen von den USA im Vergleich zu den anderen Aktien, die nicht in den USA investiert sind. Hat sicher auch mit der neuen Administration in den USA zu tun, hat mit der Dollarschwäche zu tun. Und insofern glaube ich schon, dass in Zukunft aktives Fondsmanagement auch insbesondere unter dem Gesichtspunkt Risikomanagement, also Märkte kommen runter, ich habe Gestaltungsmöglichkeiten über Branchenallokationen, über den Einsatz von Derivaten, Rückschläge zu begrenzen, dass das sozusagen ein wichtiger Punkt sein wird in der Zukunft.
Sie haben, glaube ich, was extrem Wichtiges angesprochen, was vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Das ist nämlich die Zusammensetzung des MSCI World. Wir sprechen hier von, letzter Kenntnisstand, den ich habe, rund 70% USA.
Ist richtig.
Dann haben Sie es schon angesprochen, eine Konzentrierung in diesen 70% auf sehr, sehr wenige große Einzeltitel. Ja. Wir haben darüber gesprochen, Apple, Tesla,
Nvidia
und also die großen, die Magnificent Seven, wie man so schön sagt. Und das ist einfach etwas, was wir den Leuten sagen müssen, weil das auf den ersten Blick nicht so erkenntlich ist. Viele Menschen behaupten, in den letzten 30 Jahren gab es kaum etwas Besseres, als in den MSCI World zu investieren. Ja, kann man machen, aber man muss einfach wissen, wo man investiert. Und 70% USA, da haben wir noch nicht über US-Dollar gesprochen übrigens.
Die sind ja unmittelbar verbunden.
Exakt.
Die Aktien sind mit dem US-Dollar verbunden.
Exakt. Und das ist einfach wichtig, den Menschen zu sagen, damit sie das verstehen. Das macht es nicht per se für zu einer schlechten Investmententscheidung. Es macht einfach nur Sinn, den Menschen zu sagen, was kauft ihr da? Und wir sind Europäer. Und wir haben als zugrunde liegende Währung den Euro. Es würde also durchaus Sinn machen, sich vielleicht eher so ein bisschen dem Euro und den europäischen Anlagen zu nähern, um da vielleicht so ein bisschen Gleichgewicht hinzubekommen. Aber erstmal fürs Protokoll ganz wichtig, Hauptsache man investiert.
Ja.
Ja. Und dann genau hingeschaut. Und noch spannender, finde ich zumindest, ist ja der Bond-Bereich, also der Rentenbereich. Wenn ich ein passives Renteninvestment wähle, investiere ich automatisch in die Volkswirtschaft, die am höchsten verschuldet ist, ja, zu einem hohen Anteil. Und das macht im Grunde kaum Sinn, um ehrlich zu sein. Also jemand, der kaum schon noch Geld, der mit Geld nicht umgehen kann, warum soll ich dem Geld leihen? Ja? Also das kommt noch dazu.
Es ist richtig. Und das hat nochmal eine besondere Konstellation durch die Dynamik der Verschuldung in den USA. Die haben ja sozusagen bis vor 3, 4, 5 Jahren war das noch relativ moderat, aber auch schon unter beiden Seiten hat man hier extrem Momentum aufgenommen in Richtung Verschuldung. Und das ist ja intuitiv eigentlich sozusagen der falsche Ansatz, dass man diejenigen, die die höchsten Schulden haben, damit tendenziell eher ein Bonitätsproblem in der Zukunft haben sollten, so hoch gewichtet. Das haben wir ja im europäischen Bondmarkt auch. Wir haben ja auch in Italien ein relativ großes Gewicht. Die sind jetzt auch nicht in der allerbesten Position. Und insofern kann man durchaus sagen, wenn man in diesem Rentenbereich ist, dann ist vielleicht diese Investition in Investment-Grade-Unternehmensanleihen, also ein Stück weit raus aus dem Staat, eine durchaus sinnvolle Alternative. Die Spreads, also der Abstand zu Staatsanleihen, ist historisch auch sehr, sehr gering, das muss man dazu sagen. Aber wirklich ein Unternehmen, was eine starke Finanzkraft hat, eine starke Bilanz und hat im Regelfall noch einen Renditeaufschlag. Es gibt also eigentlich kaum ein Unternehmen, wo es keinen Renditeaufschlag im Vergleich zu Staatsanleihen gibt. Und insofern halte ich das für eine ganz interessante Investition. Jetzt nur eine Zahl. Wir haben in den USA eine Dividendenrendite, die für den amerikanischen Aktienmarkt, die ist knapp über 1, also 1,15. Wenn Sie in 10-jährige Unternehmensanleihen Investment Grade investieren, also kein sozusagen unsicherer oder noch unsicherer High Yield Bereich, kriegen Sie fast 5,5. Das heißt Faktor 5. Deswegen halte ich persönlich nach dieser Zinswende, die wir gesehen haben, nach dieser Corona-Konstellation in Zentralbankenerhöhungen 22, 23, in einem breiteren Portfolio Bonds für durchaus eine interessante Geschichte. In Europa gibt es jetzt nicht die Zinsen, die so hoch sind wie in den USA. Aber in einem Gesamtportfolio, in einem Mischportfolio als Baustein halte ich Renten vor dem Hintergrund, dass wirklich die Ausschüttung deutlich höher ist und die Verzinsung höher als die Dividendenrendite. Auch in Europa haben wir mittlerweile höhere Bondrenditen im Investment-Grade-Bereich als für den Eurostoxx beispielsweise, halte ich in einem breiten Portfolio Bonds durchaus für einen interessanten Baustein.
Ich glaube, es ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie machen zu dem Thema Bonds und den unterschiedlichen Möglichkeiten, ja, Rentenpapiere, ja, zu investieren. Ja. Natürlich gibt es Staatsanleihen, natürlich gibt es Unternehmensanleihen, natürlich gibt es Unternehmensanleihen mit etwas schlechterer Bonität, sprich also High-Yield-Anleihen, die sind besser verzinst. In aller Regel steigt dadurch das Risiko, nur dass man das auch weiß, dass man eben nicht unbedingt Staatsanleihen kaufen muss, wenn man sich für den Rentenmarkt interessiert.
Richtig.
Und Sie haben eben nochmal die US-Dollar-Variante und auch die Gefahr des US-Dollars angesprochen. Ich habe neulich gelesen, dass in den letzten 3 Jahren so viele US-Dollar gedruckt wurden, wie seit der Auflage des US-Dollars. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, das ist, gut, US-Dollar ist ja nicht nur eine Währung, das ist ja eine Infrastruktur.
Ja.
Also wird ja fast alles in US-Dollar gehandelt. Also nur, dass man das mal versteht, dass der US-Dollar natürlich die Leitwährung der Welt ist, aber wir, glaube ich, alle der Meinung sind, dass es stärkere Währungen gibt als den US-Dollar.
Ja, der US-Dollar, gerade im Jahr 2025 und jetzt hat sich so ein bisschen stabilisiert, würde ich mal sagen, in den ersten Monaten 2026. Das ist insofern interessant, dass es eben keine Euro-Stärke ist, ja, wenn man mal jetzt Dollar-Euro anschaut, sondern eine globale Dollar-Schwäche. Und diese globale Dollar-Schwäche zeigt sich nur gegen den Euro, sondern gegenüber ganz vielen Emerging Markets Währungen. Also was die Leute überhaupt nicht wegen der Zoll-Thematik auf dem Radar hatten, im letzten Jahr hat der mexikanische Peso im Vergleich zum US-Dollar ungefähr 13% aufgewertet. Der brasilianische Real ungefähr 12% und wirklich absolut die Lichter ausschießen tut dann der russische Rubel, der im letzten Jahr um 30% aufgewertet hat. Also wenn Sie jetzt, das ist nur eine Randnotiz, aber die wenigsten wissen das, wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten, also wir haben die jetzt nicht gehabt, in russische Anleihen zu investieren oder ein amerikanisches Haus hätte es gemacht, am Anfang des Jahres 2025, dann hätten den Total Return, also eine Gesamtperformance in US-Dollar von 50%. Ja, also dann war der S&P mit seinen 16-17%, die er gemacht hat, gerade zur Enttäuschung auf der anderen Seite. Es ist halt für uns, also jetzt nochmal ein bisschen Thema aktiv-passiv, solche Chancen zu suchen. Also wir haben bei uns auch nennenswerte Beimischung gehabt, gerade im mexikanischen Peso. Das hat in unseren Bondportfolien, hat sich das sehr, sehr gut ausgewirkt. Da selektiv zu sein, quasi in der globalen Welt Investmentchancen zu suchen, das ist halt jetzt in dieser Passivsituation nicht gegeben, weil passiv, wie Sie völlig richtig sagen, Index abbildet, ist jetzt ein Grund, ein Beispiel, dass man in der globalisierten Welt immer Chancen sieht und nutzen kann, die halt ein Passivinstrument, weil es schlussendlich singulär auf einen Markt beschränkt ist, was man die Aktiven jetzt also vor gar nicht haben kann.
Na, ich glaube, wenn wir noch mal ein bisschen in den Rückspiegel schauen, liegt natürlich die, sagen wir mal, der Hype zu den passiven Investments auch ein bisschen darin begründet, dass der US-Aktienmarkt als der größte Markt der Welt sehr, sehr, sehr schwierig zu schlagen gewesen ist, auch von aktiven Managern, weil es eben keinerlei Ineffizienzen gibt in diesem Markt oder so gut wie keine Ineffizienzen gibt. Und wenn der Index so dominiert ist von einer Handvoll Unternehmen, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, den zugrunde liegenden Index zu schlagen über Über- und Untergewichtung in den einzelnen Aktien. Und das ist genau das Problem von aktiven Managern gewesen, dass man das im Grunde in der Zusammensetzung des Index kaum hinbekommen konnte. Und das führt natürlich dazu, als größter Aktienmarkt der Welt schaut man besonders darauf und dann sagt man, okay, aktive Manager bringt es einfach nicht. Und ich glaube, dass der Zusammenhang, der Kausalzusammenhang auch nochmal erläutert werden muss.
Ja, ist schon richtig. Ich meine, wir sind ja da ein Stück weit per se schon breit diversifizierter. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel anschauen, Sie haben im S&P 500 Nvidia, das werden jetzt ungefähr 7% sein, 7,5%, eine Apple hat 6%. Das sind ja Positionen, die wir als im aktiven Fondsmanagement normalerweise gar nicht fahren. Also wir haben Positionen, wo wir sagen, wir haben 3% in einer Aktie. Das ist jetzt für uns als aktive Portfoliomanager wirklich schon eine hohe Gewichtung. Und das gilt tendenziell natürlich für die meisten in der Branche. Und dann landen sie genau bei dieser relativen, also bei einer Unterperformance im Vergleich zu dem Index, weil sie gar nicht bereit sind, als aktiver Portfoliomanager diese Risiken, wie sie im Index sich repräsentieren, 1:1 zu übernehmen.
Nee, ich meine, das ist ja ein tolles Beispiel. Rechnen wir es doch mal kurz durch. Das ist ja relativ einfach zu machen. 6% Gewicht im Index, Sie allokieren 3%, sind nur 50% der Indexgewichtung, um es mal so auszudrücken, dann marschiert genau diese Aktie um 100%. Das bedeutet, Sie können überhaupt nicht dabei sein in der Form. Ja. Und ich finde, das ist einfach wichtig zu erläutern. Nur, dass man das überhaupt versteht, woher kommt das und warum ist man als aktiver Manager eben manchmal auch, wie gesagt, behind the curve, weil man eben nicht dieses Klumpenrisiko haben möchte. Das ist eine aktive Asset Allocation Entscheidung, genau dieses Klumpenrisiko nicht zu haben.
Genau. Wir könnten es zwar theoretisch, also die Regularien legen, lassen das zu.
Ich glaube, 10% ist
bis zu 10% machen. Aber das ist quasi die regulatorische Sicht. Aber aus der Asset Management Risikostreuungsbrille ist das Risiko uns einfach zu hoch geworden. Und deswegen, wenn es nach oben geht, sind Sie jetzt ein Unterperformer. Aber irgendwann wird es vielleicht auch mal wieder drehen. Dann haben Sie auch da sehr, sehr schnell eine Outperformance-Quelle.
Führt dazu, und um das Thema dann abzuschließen, wenn diese großen Indexgewichte underperformed hätten, also weniger gut performt hätten, als sie es getan haben, würde jeder aktive Manager extrem gut aussehen im Vergleich zu dem zugrunde liegenden Index.
Das ist richtig. Wir schauen uns jetzt ja auch diese Gruppe, Sie haben es vorhin auch angesprochen, der glorreichen 7 genau an und haben jetzt eigentlich schon Ende des Jahres 2025 eine gewisse Unterperformance festgestellt im Vergleich zum S&P 500 und die hat sich ganz, ganz stark fortgesetzt. Also per Ende Februar hat diese Gruppe der glorreichen 7% unterperformt den S&P 500 und das ist für uns schon sozusagen eine wichtige Beobachtung, wie schaut diese Gruppe relativ zum Gesamtmarkt aus. Wir hatten unsere Portfolien schon zum Jahreswechsel breit aufgestellt und jetzt ist genau das, was Sie quasi in der Vergangenheit gesagt haben, das war negativ für den Aktiven, hat sich jetzt im Jahr 2026 als außerordentlich positiv erwiesen.
Das heißt, das sieht man auch in Ihren Portfolios?
Das sieht man auch in unseren Portfolios. Wir sind wirklich sehr, sehr gut, wie man so sagt, aus dem Quark gekommen in 2026, haben wirklich tolle Unter- und Übergewichtungen und hat sich sehr, sehr positiv ausgewirkt in den ersten 2 Monaten.
Gratulation dazu.
Danke.
Weil in den letzten 25 Jahren habe ich sehr häufig beobachtet, dass irgendwann ein aktiver Manager auch die Nerven verliert. Und der sagt, okay, ey, das geht jetzt so viele Jahre gegen mich. Jetzt wechsle ich das Camp. Und jetzt gehe ich beispielsweise an die 10% ran, die ich darf.
Ja.
Übergewichte quasi das, was mir die letzten Jahre so viel Kummer bereitet hat, weil ich es untergewichtet hatte. Und schwuppdiwupp passiert genau das, was öfter mal passiert. Ich bin genau auf der falschen Seite jetzt. Das heißt, ganz, ganz wichtig auch, aktive Manager haben auch eine Strategie, eine Philosophie und eine Stabilität in ihrer Überzeugung, wenn sie professionell arbeiten. Und genau. Das ist ganz wichtig für die Anleger, darauf zu achten.
Vielleicht liegt daran, dass unser Haus schon älter als 50 ist und nicht bloß 25 Jahre.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Eine gute Analyse dazu. Ja. Und noch dazu weiß ich auch, dass Ihr Haus nicht an Investmentbanken gekoppelt ist, die in irgendeiner Art und Weise eine Richtung vorgeben könnten.
Ja, es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Das gilt ja nicht nur für uns, sondern für alle unabhängigen Portfolio-Manager. Unser Interesse ist 1:1, also da steht wirklich nichts dazwischen, genau das Kundeninteresse. Wir wollen Performance machen, Performance ist der allerhöchste Anspruch. Das ist ein Thema jeden Tag, ich übertreibe es jetzt mal, wenn man die Nacht mit dazu nimmt, 24 Stunden und dann geht es am nächsten Tag wieder weiter. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben auch keine Produkte drin, die irgendwie mit Derivaten versehen sind, wo irgendwelche versteckten Kosten drin sind. Wir machen 1:1 Aktien, die wir sehr intensiv analysiert haben mit unserer ganzen Research-Gruppe, sind fast 20 Personen drin. Wir kennen die Firmen sehr, sehr gut. Wir haben laufend Kontakte zu den Firmen. Wir haben eine Systematik, wo wir nach 6 Gesichtspunkten diese Firmen sozusagen scoren. Diejenigen, die hohen Scoring-Punkte haben, sind in den Portfolien vertreten. Diejenigen, die beispielsweise Minuspunkte haben, sind es nicht. Und treffen die Unternehmen regelmäßig. Es gibt eine qualitative Einschätzung von dem Analysten neben quantitativen Bestimmungsfaktoren, die noch drin sind. Und haben jede Woche ein Research-Meeting, wo aktuelle Unternehmensergebnisse sehr aktuelle Trends besprochen worden, gehend im Regelfall 90 Minuten, manchmal 2 Stunden, wo sehr, sehr intensiv über die einzelnen Geschäftsmodelle, über die letzten Zahlen diskutiert wird. Und das, denke ich, macht uns schon sehr, sehr stark, dass wir genau wissen, was die Modelle sind von den Unternehmen, die bei uns drin sind, was die Chancen sind und gegebenenfalls auch die Risiken.
Das bedeutet, ich fasse das mal kurz zusammen, die Art und Weise, wie Sie es betreiben, mit welcher Passion, mit welcher Blickweise auf die Dinge, erhöht die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Leider keine Garantie, erfolgreich zu sein. Das ist nun mal so. Aber ich glaube, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr, sehr wichtig in diesem Geschäft.
Ja.
Sie beweisen das seit vielen Jahren, seit 50 Jahren, haben Sie gerade gesagt. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wenn Sie erlauben, stelle ich Ihnen noch eine persönliche Frage. Wie legen Sie Ihr Geld an?
Ich lege mein Geld breit diversifiziert an, mit Aktien natürlich einer großen Bedeutung, aber auch in anderen Assetklassen. Rohstoffe, Sie können das mittlerweile abbilden oder Gold über Indizes, über ETFs, die ja gegebenenfalls dahinter sind. Also ich habe auch eine breite Diversifizierung. Vielleicht, weiß nicht, ob dies unbedingt die Frage inkludiert, aber ich bin nie besonders gierig gewesen. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie in einem Jahr 50% machen will, sondern ich denke, breite Diversifizierung und die Begrenzung von Drawdowns ist auch ganz wichtig. Weil gerade wenn es mal stark nach unten geht, das ist eine platte Analogie, die ich immer sage, es ist eben nicht so, wenn ein Aktienhaus oder eine Aktie, ein Aktienindex 50% verloren hat, dass er, wenn er 50% steigt, wieder auf die Ausgangssituation kommt, sondern es muss leider 100% sein. Und das ist ganz komisch. Das haben sie nicht immer sozusagen, diese Klarheit, weil viele Leute denken, 50% runter geht, 50% hoch. Und das ist auch die Philosophie des Hauses, diese Drawdowns einigermaßen zu begrenzen. Das beruhigt auch den Kunden. Die Kunden wollen eins, wirklich gar nicht starke Verluste erleiden. Und das ist, wenn sie so wollen, Neudeutsch in unserer DNA, wenn es nach unten geht, dann wollen wir so wenig wie möglich verlieren. Es gelingt uns auch, da nicht normalerweise ganz draußen zu sein. Aber in den deutlichen Abschwungphasen, das ist eigentlich die Konstellation in den letzten 50 Jahren immer so gewesen, haben wir deutlich, deutlich weniger verloren. Das hilft uns natürlich, die Assets einigermaßen stabil zu halten. Wir leben ja quasi von den Fees, die wir da auch haben, aber schon da ist Nervenkostüm von den Kunden.
Ja, nicht nur von den Kunden, sondern von Ihnen ja auch.
Ja.
Und insbesondere, wenn Sie dieser Investmentphilosophie selbst folgen für Ihr eigenes Portfolio, ist das natürlich auch ein Indikator dafür, wie managen Sie für Ihr Unternehmen das Geld und somit auch für Ihre Kunden.
Genau, wir haben jetzt ganz gute Werbeaktionen. Wir managen ihr Geld wie unser eigenes und ich glaube, das ist 1:1 ein sehr, sehr guter Werbeslogan, der 1:1 die Realität abbildet.
Wichtiger Punkt, den wir durchaus als Schlusssatz mitnehmen können. Breit diversifiziert zu investieren ist nie ein Fehler. Die Drawdowns im Blick zu haben ist nie ein Fehler und sich auf professionelle Investoren zu verlassen ist auch kein Fehler. Vielen Dank für Ihre Zeit, hat mich sehr gefreut. Tolles Gespräch. Ich hoffe, wir führen das irgendwann nochmal fort.
Gerne, war mir auch ein Vergnügen. Alles Gute auch für Sie.
Dankeschön.
Eine Produktion von Vaux Professionnel.